Hey, this is Bayard Winthrop, founder of American Giant. Back in 2011, I was fed up, sick of cheap disposable clothes that fell apart after a few washes, and even more sick of the fact that almost nothing good was made here anymore. So I started American Giant to prove something, that we could still make the absolute best hoodies, t-shirts, and pants right here in America, with American cotton, American factories, and American workers earning real wages. We exist to bring manufacturing home, create good jobs in towns that need them, and build clothes that actually last. No shortcuts, no overseas compromises. Get 20% off your first order when you use promo code GIANT20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
Ja, wir lagen falsch, aber kommt es am Ende doch ganz anders, als der Markt erwartet? Auf welche Marken wir jetzt ganz genau schauen und warum jetzt gute Nachkaufchancen kommen, all das gibt es jetzt im Briefing. Servus Leute und herzlich willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt's wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und als erstes muss ich euch liebe Grüße ausrichten, nämlich vom Chef. Ihr seht es, der verweilt gerade auf den Malediven und genießt seinen Urlaub, während wir hier schuften. Aber das hat er sich verdient und ab nächster Woche ist er auch wieder für euch da. Dennoch könnt ihr euch natürlich auf uns verlassen, denn es gibt Redebedarf. Ja, wir lagen mit einer Prognose falsch, sind aber dennoch überzeugt, dass unser Plan aufgehen könnte. Außerdem müssen wir über den Ölpreis sprechen. Da gibt es nämlich jetzt wichtige Marken, die zu einem Hoffnung, aber auch ein bisschen Sorge bereiten. Da haben wir spannende Studieneinblicke für euch und wir müssen auch über potenzielle Nachkaufchancen sprechen. Beginnen wir aber mit dem Aufreger der Woche und für den haben sicherlich zum einen das IFO-Institut und das Institut der deutschen Wirtschaft gesorgt. Wieso? Beide Institute kommen unabhängig voneinander zum selben Ergebnis, nämlich, dass die Bundesregierung im Jahr 2025 von den 24 Milliarden Euro, die sie über das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität an neuen Schulden aufgenommen hat, einen erheblichen Teil zweckentfremdet hat, nämlich zwischen 75-95%. Ein Teil, der eben nicht in Infrastruktur dann investiert wurde, sondern um Haushaltslöcher zu stopfen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil bezeichnet diese Zahlen zwar als falsch, aber für uns bleibt natürlich jetzt die Frage, 2,5 Ökonomen, 3 Meinungen, was ist das Ergebnis? Und keine Sorge, ich erspare euch jetzt sämtliche populistischen Kommentare meinerseits. Nur mal ein Gedanke. Wenn es wirklich stimmt, was die beiden Institute sagen und ein Großteil der Schulden eben nicht in Dinge investiert werden, die für Wirtschaftswachstum sorgen können, dann denke ich, haben wir ein Thema. Und vor allen Dingen perspektivisch gesehen kein schönes Thema. Aber zum Abschluss noch ein positiver Aufreger der Woche und Service-Hinweis für euch. Wir haben ja bereits angekündigt, dass wir mit euch über Nachkaufchancen sprechen wollen. Und wenn ihr wissen wollt, wo wir das größte Potenzial sehen, dann habe ich jetzt einen ganz heißen Tipp, nämlich unsere Beating-Beta-Aktien-Einkaufsliste. Und das Schöne, dabei sind Aktien, die als Stabilitätsanker dienen können. High-Beta-Aktien, spekulative Satelliten und auch die ein oder andere echt spannende und heiße Makrowette. Wir haben genau diese Liste bereits am letzten Sonntag, am 15. März, im Daily Briefing geteilt und die durchschnittliche Rendite seitdem ist wirklich vielversprechend. Die liegt nämlich bei 4,63%. Zur Einordnung, der S&P 500 hat im selben Zeitraum eine Rendite von minus 1,6% gebracht. Und das Beste, ihr könnt das Daily Briefing jetzt 7 Tage kostenlos testen und damit auch in unsere Einkaufsliste einsehen. Sobald ihr im Telegram-Channel seid, einfach hochscrollen bis zum letzten Sonntag und dann habt ihr sie. Und ihr bekommt natürlich nicht nur das, ihr bekommt beim Daily Briefing jeden Morgen um 9 Uhr von Montag bis Freitag die wichtigsten News rund um die Börse von uns zusammengefasst und eingeordnet. Ich denke, gerade in dieser Zeit ist das ein echt grandioser Mehrwert für euch. Den Link dazu findet ihr jetzt unten in der Beschreibung. Wie gesagt, ihr könnt es 7 Tage kostenlos testen. Kein Risiko für euch. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt übergebe ich an Marian, den stellvertretenden Chefredakteur hier bei Beating Beta. Und seid lieb zu ihm. Es ist nämlich sein Debüt hier beim Briefing.
Und damit kommen wir schon zum Briefing und zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Klar, an den Börsen ist es eine wilde Woche, aber die Einzeltitel, die stehen natürlich weiter im Blickpunkt. Und schauen wir mal auf unsere Watchlist. Was lief denn diese Woche gut? Coherent, einer unserer Tipps. Aktie springt nach oben. Momentum im Bereich optischer Technologie hält positiv an. Nemetschek, eine Aktie, die wir vor rund 2 Wochen auf dem Beating-Beta-Kanal vorgestellt haben. Deutsches sozusagen IT-Architekturunternehmen mit starken Zahlen, positiver Ausblick, überzeugt. Aktie springt an. Wir haben Hapag-Lloyd, Schifffahrtunternehmen, war schon mal vor einigen Jahren natürlich in den Medien und der Aktienkurs lief damals gut, bevor er dann eingebrochen ist. Jetzt wieder neues 6-Monats-Hoch, natürlich wegen der Lage rund um die Straße von Hormuz. Nebius, nach dem starken Deal mit Nvidia, folgt der nächste mit Meta. Also da sieht es aktuell richtig gut aus. Und SanDisk, einer der Highflyer der letzten Monate, ist einfach unaufhaltsam. Speicherplatznachfrage bleibt das A und O im KI-Bereich. Weniger gut sieht es aktuell bei Alibaba aus. Das ist so eine Aktie, da kann man als Investor eigentlich nur so unzufrieden sein. Die Aktie fällt nach einem Gewinneinbruch doch relativ deutlich. Prognosen wurden verfehlt. Da ist ganz schön Sand im Getriebe. Ebenfalls Sand im Getriebe ist aktuell bei den Minenaktien. Ja, Gold und Silber haben jetzt auch in diesem geopolitischen Dilemma ordentlich eins auf den Deckel bekommen. Das ja, straft natürlich auch die Minenaktien am Ende ab. Paramount, wir erinnern uns, dieser Paramount-Netflix-Übernahme-Poker von Warner Brothers, das drückt die Aktie jetzt bei Paramount tiefer, einer der Verlierer dieser Woche. Ebenso wie Trade Desk. Hier gibt's Spannungen mit Agenturen. Rosenblatt stuft herab und das sieht aktuell weniger erfreulich aus. Gleiches gilt überraschenderweise mal wieder bei Eli Lilly, während Novo ja sonst abgestürzt war und Eli Lilly eher sehr gut gelaufen ist. Jetzt Abstufung bei Eli Lilly. HSBC warnt vor einem Hype im Adipositas-Markt. Außerdem in den Schlagzeilen und fast 30% im Minus die Supermicro-Aktie. Denn Supermicro-Mitgründer wurde festgenommen. Tatsächlich steht der US-Server-Spezialist im Zentrum einer juristischen Auseinandersetzung. US-Behörden haben Anklage gegen einen Mitgründer sowie 2 weitere Führungskräfte erhoben. Der Vorwurf, ein hochkomplexes Schmuggelsystem, bei dem Hardware im Wert von 2,5 Milliarden Dollar illegal nach China gelangte. Und die Bären, ja, die haben jetzt natürlich diese Woche richtig Oberwasser bekommen. Die sagen, wir haben es euch doch die ganzen letzten Wochen und Monate übergesagt. Die Börsen haben es nicht geschafft, wirklich neue Tops zu bilden, sind auf dem Niveau, wo wir schon im letzten Herbst, im September, Oktober waren. Und jetzt kommt es natürlich knüppeldicke mit der Iran-Krise. Der Ölpreis ist in dieser Woche kräftig nach oben geschossen, teils bei 120 Dollar für die Sorte Brent gewesen. Und ja, Goldman sagt, der Ölpreis könnte sogar auch in 2027 länger deutlich über 100 Dollar sein. Und das ist natürlich richtig Wind in den Segeln der Bären, denn die sagen, wenn der Ölpreis so stark steigt und so hoch ist, dann haben es die Börsen und die Aktienmärkte aber mal richtig schwer. Und dass sie es schwer haben, ja, das zeigen auch die Charts. Denn Nasdaq, S&P 500, die wichtigen US-Indizes, die sind mittlerweile schon unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Und das ist meistens nicht so ein gutes Zeichen. Klar, es gibt da mal diese Fake-Outs, also ja, ein Fehlausbruch nach unten in so einer kleinen Zwischenpanik. Oft gibt es dann eine V-förmige schnelle Erholung. Oft gibt es dann aber tatsächlich weitere Abverkäufe. Für Investoren kommt es jetzt hier darauf an, ob die Indizes schnell die 200-Tage-Linie wieder zurückerobern können oder eben nicht. Misslingt diese Rückeroberung, ja, dann sagen die Bären, Leute, hättet ihr einfach mal auf uns gehört, was wir die ganzen letzten Wochen über gesagt haben. Jetzt gibt's mal eine richtig schöne Talfahrt. Dazu kommt, was diese Woche fast ein bisschen untergegangen ist. Auch die EZB hat am Donnerstag getagt, nachdem die US-Notenbank Fed ja schon am Mittwoch dran war. Und die EZB, ja, die sieht aktuell sogar mögliche Erhöhungen der Zinsen in der Eurozone bereits im April. Denn schauen wir uns hier mal die verschiedenen Szenarien an, die die EZB jetzt oben zum Inflationsszenario hat und unten dann zum BIP. Im Basisszenario sieht noch alles in Ordnung aus, aber bereits im nächsten Szenario, das ist noch nicht mal das Worst-Case-Szenario, ja, da könnte die Inflation jetzt relativ schnell sogar auf 4% in der Eurozone anziehen, was dann möglicherweise Zinserhöhungen und damit weiteren Gegenwind für die Aktienmärkte bedeuten könnte. Und in einem wirklich schlechten Szenario könnte die Inflationsrate bald sogar über 6% ansteigen und das würde dann tatsächlich die Wirtschaftsleistung in der Eurozone richtig abwürgen. Im Basisszenario ist das noch nicht der Fall, aber die Bären sagen, hier kommt es richtig knüppeldick. Der Ölpreis wird weiter hochbleiben und weiter steigen. Zinserhöhungen werden kommen und das wird die Aktienmärkte jetzt weiter nach unten drücken. Dazu passt auch, dass JP Morgan das Kursziel des S&P 500 jetzt zurückgestuft hat, also heruntergesetzt hat, und die Bank of America sagt, the big lows, ja, die kommen noch. Also wir haben noch nicht das Ende der Panik im Aktienmarkt gesehen und da reiben sich die Bären natürlich richtig die Hände. Die Bullen, ja, die gucken diese Woche etwas bedröppelt rein, muss man sagen, aber die sagen jetzt, ja, ja, ihr Bären, ihr seid natürlich immer pessimistisch, die Welt geht unter, keine Sorge, ich mache da nicht mit, sagen die Bullen. Wenn wir hier mal auf den Fear and Greed Index vom S&P 500 schauen, ja, dann sehen wir sind im Extreme Fear Bereich. Und oft sagt man ja, ja, wenn so viel Angst im Markt ist, was soll dann noch passieren? Wenn so viel Angst im Markt ist, das sind gute Nachkaufchancen. Und die Bullen sagen, ja, wir haben ja noch Donald Trump in der Hinterhand, denn die Zustimmungswerte von Trump, die sind im Keller. Da sieht es einfach nicht gut aus und der ist unter Zugzwang. Er war ja schon in dieser Woche etwas darum bemüht, Deeskalation walten zu lassen. Er weiß ganz genau, er braucht eine starke Börse. Er braucht geringe Inflation, um bei den Midterms im Herbst ja eine Chance zu haben. Aktuell schwer angeschlagen, deswegen sagen die Bullen, Trump, der wird es jetzt an den Börsen richten. Er wird die nächste Erholungsrallye auslösen. Und die Bullen, die haben noch eine richtig spannende Grafik und Info in der Hinterhand. Denn mittlerweile sind die USA, weil sie selbst so viel Öl und Gas fracken und herstellen, deutlich unabhängiger von Ölimporten und, was noch viel wichtiger ist, die BIP-Wachstumsraten, die hängen immer weniger vom Öl ab. Also es braucht immer weniger Öl, um das BIP dementsprechend steigen zu lassen. Im Vergleich zu den 1970er und 1980er Jahren ist sozusagen für das gleiche BIP-Wachstum nur noch ein Drittel der Ölmenge nötig. Und das heißt, die USA, die stehen deutlich stabiler da und wir wissen, die US-Börsen, die bestimmen am Ende die Weltbörsen.
Was ist eigentlich mit Quantencomputing-Aktien? Diese Frage kommt immer öfters aus der Community. 2025 haben die Aktien sehr gut performt. Jetzt haben sie auch etwas korrigiert. Aber wie investiert man in dieses komplexe Zukunftsfeld? Zunächst mal die Frage, wie sehen solche Quantencomputer aus? Du kannst dir so vorstellen, ein goldener Kronleuchter in einem riesigen Hightech-Kühlschrank. Denn Teile von solchen Quantencomputern müssen runtergekühlt werden auf bis zu minus 273 Grad, damit die sogenannten Qubits stabil bleiben. Warum dieser Aufwand? Stell dir ein Pharma-Team vor, das ein neues Molekül sucht. Klassische Rechner testen Möglichkeiten Schritt für Schritt. Quantencomputer testen zig Möglichkeiten parallel. Damit sind sie vielfach schneller und ein Gamechanger, können Bereiche wie Medizin, Logistik oder KI auf ein neues Level heben. Die Aussichten sind gigantisch. Die Unternehmensberatung McKinsey analysiert, dass die drei Kernsäulen der Quantentechnologie bis 2035 zusammen einen Umsatz von bis zu 97 Milliarden US-Dollar erzielen könnten. Wie investiert man nun strategisch und diversifiziert? Zum Beispiel gibt es von meinem Partner Société Générale ein Unlimited Index Zertifikat auf den Solactive Developed Quantum Computing Index CNTR. Der Index ist regelbasiert und darin finden sich Unternehmen für Quantencomputing Hardware, Quantensoftware und Algorithmen und Quantenkommunikation und Sensorik. Schauen wir auf die größten Positionen, da finden sich Klassiker wie Alphabet oder Nvidia, aber auch Geheimtipps wie SkyWater Technology oder FormFactor. Wichtig, das läuft ohne feste Laufzeit und bildet die Wertentwicklung des Index 1:1 nach Kosten ab. Links und alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes.
So, kommen wir jetzt zum Dossier und hier müssen wir gestehen, ja, wir lagen falsch. Vor 2 Wochen haben wir an dieser Stelle gesagt, in 2 Wochen, also jetzt, ist alles langsam vorbei. Da haben wir uns ein bisschen vertan, aber wir haben eine Grafik von der Deutschen Bank, die eben zeigt, jetzt zu diesem Zeitpunkt, also rund 15 Handelstage nach Beginn eines Konfliktes, da bilden die Börsen oft einen Tiefpunkt aus. Ungefähr bei -4 bis -8% im Vergleich zum Beginn der Krise und beim S&P, ja, da stehen wir bei ungefähr diesen 4%. Das zeigt, der Zeitraum, ja, der stimmt trotzdem und wir sehen von diesem Niveau aus gute Chancen für eine Erholung. Natürlich kann es noch ein paar Tage volatil sein, aber gute Nachkaufchancen werden wir auch gleich explizit zeigen, was wir da im Auge haben. Und wir sagen, ja, wir waren vielleicht vor 2 Wochen ein bisschen optimistisch, aber dieser Optimismus, der wird jetzt sich wirklich in den Kursen niederschlagen. Und vor einer Woche haben wir im Briefing gesagt, dass Donald Trump kaum nach China reisen dürfte, ohne zumindest öffentlich den Eindruck zu erzeugen, das Iran-Thema unter Kontrolle zu haben und die Straße von Hormuz ja zu regulieren. Problem: Trumps Playbook, das verliert jetzt aktuell an Stärke, denn ihm fehlt die Unterstützung der NATO, trotz seiner Drohungen, die er ausgestoßen hat. Und auch aus China bleibt die Hilfe aus. Peking rief alle beteiligten Seiten ja dazu auf, die militärischen Operationen sofort zu beenden und eine weitere Eskalation zu vermeiden. Trumps schneller Erfolg war damit nicht erreichbar und prompt wollte er die Reise nach China verschieben. Für China ist das jetzt dabei eine sehr günstige Entwicklung. Sie sind auf einmal so etwas wie der Sieger, obwohl sie am Anfang, wo man gesagt hat, okay, viel Öl aus dem Iran geht an China, die könnten die Verlierer sein. Nein, das hat sich gedreht. Denn jede weitere Eskalation von Trumps erhöht für andere Länder den Anreiz, sich politisch und wirtschaftlich stärker in Richtung Peking zu orientieren. Wir sprachen letzte Woche von bequemen Schaukelstuhl. Durch die Verschiebung bekommt China nun einen Verhandlungsleverage. Sehr spannend auch diese Grafik, denn am 17. März, ja, da lag die iranische Menge an verschifftem Öl plötzlich doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Monate davor. Und das zeigt, irgendwie so ganz funktioniert das nicht aus Sicht der USA, da Druck aufzubauen. Der Iran macht da mehr, was er will und China ist am Ende der lachende Dritte. Unser Fazit hier zur Geopolitik und zu USA und China lautet: Die Kontrolle über die Straße von Hormuz, die bleibt für die USA zentral. Dazu passt auch die jüngste Nachricht, dass sie die wichtige Ölinsel Karg besetzen wollen. Gelingt das den USA jetzt zeitnah, könnten sie doch noch mit einem blauen Auge davonkommen. Aber sollte der Iran eine schnelle Öffnung der Straße von Hormuz verhindern können, dann wäre das wirklich der Beweis dafür, dass die USA und Trump sich hier verzettelt haben und tatsächlich in der Geopolitik an Macht und Einfluss einbüßen. Und nun aber ein Blick auf die Märkte, denn am Ende interessieren sich die Märkte nur für eine Sache. Kommt der Öl- und Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz jetzt wieder ins Laufen? Und da haben wir hier wirklich eine starke Grafik von Christoph, die er uns aufgebaut hat. Wir sehen hier nochmal die alles entscheidende Frage: Ist die Straße blockiert oder nicht? Wenn sie blockiert ist, ist das Ölangebot massiv verringert. Rund 50%. Ein Teil kommt immer noch durch oder findet andere Wege. Und das sorgt einfach dafür, was wir jetzt auch sehen, dass der Ölpreis auf 100 US-Dollar für die Sorte Brent oder sogar noch mehr steigt. Das sorgt für Inflationsdruck. Steigende Ölpreise verteuern alles, die Inflation steigt. Die Notenbanken müssen eventuell gegensteuern mit höheren Zinsen oder sie können zumindest die Zinsen nicht senken, so wie wir es jetzt haben. Letzte Zinssenkung, die erwartet war für 2026, vorerst gestrichen. Der Arbeitsmarkt könnte sich natürlich bei einer sich eintrübenden Wirtschaft verschärfen, die Aktienmärkte fallen und wir haben einen richtigen Teufelskreislauf. Die Rezessionsgefahr, die liegt beim Wettanbieter Kalshi mittlerweile schon bei 34% und ist relativ hoch. Die einzige Lösung für dieses Dilemma, auch für das Börsendilemma, ist damit, dass die Straße von Hormuz wieder passierbar wird, dass der Ölpreis deutlich unter 100 Dollar sinkt. Er muss dabei noch nicht mal auf das Ausgangsniveau zurücksinken. Erstmal so rund 80 Dollar würden schon eine deutliche Entlastung bedeuten. Gleichzeitig ist aber auch der folgende Punkt sehr wichtig. Öl kann umgeleitet werden über verschiedene Pipelines, über verschiedene andere Schiffsrouten. Aber LNG, also Flüssiggas, ist an die regionale Infrastruktur gebunden. Bloomberg Intelligence sieht hier potenzielle Ausfälle, die selbst bei einer schnellen Deeskalation des Konflikts Monate andauern könnten. Das ist ein ernstes Problem. Kommen wir aber nun zum Mindblow und eine wirklich sehr spannende Studie von Oxford Economics, die sich den Ölpreis und die verschiedenen Höhen des Ölpreises und ihre Auswirkungen auf die Märkte mal genau angeschaut haben. Und hier gibt es die Daumenregel. Jede nachhaltige 10-Dollar Erhöhung des Brent-Preises kostet ca. 0,1 Prozentpunkte globales BIP-Wachstum. Kann man sich ausrechnen, da ist jetzt schon eine ganz schöne Bremse reingehauen. Aber dieser lineare Zusammenhang, der bricht irgendwann bei höheren Preisniveaus zusammen, denn dann sind es nicht mehr nur kleine Probleme, die auf den Markt zukommen, sondern strukturelle Brüche, die ganz andere sekundäre Effekte nach sich ziehen und eine deutlich höhere Rezessionsgefahr bedeuten. Insgesamt könnten damit natürlich die Lieferketten enorm unter Druck geraten, die globalen Finanzmärkte sowieso und die Folgen für das globale BIP-Wachstum verstärken sich exponentiell. Und hier schauen wir wir uns jetzt mehrere Szenarien an. Das Worst-Case-Szenario sieht Oxford Economics nämlich bei $140 für 2 Monate. Und das würde bedeuten, dass das BIP um 0,7% bis Jahresende 2026 fällt. Wir haben eine milde Rezession in der Eurozone, in UK und Japan. Und die USA kommen noch nicht mal in eine Rezession, aber ihr sehr nahe. Für die Inflation bedeutet das aber, dass die Inflation weltweit auf 5,1% im Schnitt steigen würde. Der Peak wäre ungefähr bei 5,8%. Hört sich jetzt schlimm an, aber während der Ukraine
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it year after year. Every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. Save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout.
Russland Kriegs kam der Peak bei 8,9% und da sind wir jetzt bei diesem Szenario doch noch ein ganz Stückchen drunter. In diesem Szenario kehren die Zentralbanken dann allerdings zu Zinserhöhungen zurück. Fed und EZB heben jeweils um 50 Basispunkte an, die Bank of England um 25 Basispunkte. Und genau dieses Szenario wird jetzt immer mehr vom Markt eingepreist. Für die Finanzmärkte würde das aber bedeuten, die globalen Aktienkurse fallen um rund 10% im zweiten Quartal gegenüber des Ausgangsszenarios. Und die Corporate Bond Spreads, die würden sich erhöhen. US Treasuries würden auf rund 5% bis zum Jahresende ansteigen. Im plausibleren Szenario vom Oxford Economics Institute, da sehen die Experten einen Ölpreis von rund $100 je Barrel, was wir jetzt auch haben, aber für mehrere Monate. Und hier sehen sie dann moderate Zweitrundeneffekte, was ein Lieferkettenstress, etwas schlechtere Finanzierungsbedingungen bedeutet, aber Zentralbanken würden in diesem Szenario nicht erhöhen, sondern Zinssenkungen einfach länger herauszögern. Und im Endeffekt hätten wir dann ein globales BIP im vierten Quartal, was um 0,2 Prozentpunkte unter dem Basisszenario liegt. Die Inflation wäre moderat höher, aber es gibt keine Rezession und die Aktienmärkte dürften sich in diesem Szenario relativ stabil unter Volatilität halten. Auch Goldman geht von einer Wachstumsdelle im US-BIP aus. Allerdings bleibt laut den Experten von Goldman Sachs eine Rezession in diesem Szenario aus. Insgesamt liegt die Schwelle zur Rezession beim Ölpreis bei rund $125 bis $140 und mehr. Sollten wir tatsächlich über mehrere Monate lang solch hohe Ölpreise sehen, wäre eine Rezession aber dennoch ein wahrscheinliches Szenario. Die Futures preisen im Moment allerdings eine längere Unterbrechung des Ölflusses ein, aber mit einem Ölpreis zwischen $90 und $100. Das wären Preise, die die Wirtschaft noch ertragen kann, wo es etwas ungemütlich wird, wo man jetzt aber nicht von einer großen Katastrophe sprechen kann. Jetzt haben wir allerdings viel über eine mögliche Rezession geredet, was ja auch ein Szenario ist, eine sogenannte Stagflation. Stagflation ist eine Zeit von einem schwachen Wirtschaftswachstum, hoher Arbeitslosigkeit und hoher Inflation. Und das kann dann wirklich ungemütlich werden. Wenn wir hier mal draufschauen, was beim letzten Stagflationsszenario passiert ist. Das war in den 1970er Jahren auch eine Ölpreiskrise. Da hatten wir 1974 schon circa 7% Arbeitslosigkeit. Da sind wir jetzt in den USA weit davon entfernt. Den Höchstpunkt gab es dann sogar erst 8 Jahre später bei 10,8% Arbeitslosigkeit in den USA. Inflation ist dann 1974 von 12% sogar bis in den Sommer 1980 auf 14,5% gestiegen. Also es sind ja Zahlen, womit wir es gar nicht mehr zu tun haben heute. Also da sind wir wirklich noch weit, weit davon entfernt, wenn wir uns hier den sogenannten Misery Index anschauen. Also der misst die Kombi aus Inflationsrate und Arbeitslosenquote. Und da sind wir wirklich noch ein ganz schönes Stück von entfernt. Dazu passt auch das folgende Powell-Zitat, was er am Mittwoch auf der PK gesagt hat. Ich zitiere: Wir haben eine Arbeitslosenquote, die sehr nahe am langfristigen Normalwert liegt und eine Inflation, die einen Prozentpunkt darüber liegt. Das als Stagflation zu bezeichnen, ich würde den Begriff Stagflation für deutlich gravierendere Umstände reservieren, das ist nicht die Situation, in der wir uns befinden. Das alles zeigt, für Trump steht einfach unglaublich viel auf dem Spiel. Die Zustimmungswerte für seine Wirtschaftspolitik, die sehen ebenfalls nicht gut aus und der braucht jetzt einfach starke Aktienmärkte. Was aktuell sein Problem ist, das TACO, der TACO-Move, der ist natürlich in einem Kriegsfall schwierig, denn da braucht es immer zwei oder gar mehrere Parteien dafür, die da mitmachen. Und das scheint ihm im Moment etwas entglitten zu sein. Da muss er unbedingt dafür sorgen, diese Situation zu deeskalieren und die Erholungsrallye anzustoßen, damit es was mit den Midterms am Ende des Jahres wird. Kommen wir nun zu den Geldideen und zu der Frage, ja, wann ist denn überhaupt ein guter Einstiegszeitpunkt an den Börsen? Denn, seien wir mal ehrlich, so tief sind die Börsen ja natürlich noch gar nicht gefallen, dass man sagt, das ist jetzt der absolute No-Brainer. Aber wir haben ja die Grafik am Anfang von der Deutschen Bank gezeigt, die halt wirklich bedeuten könnte, nach diesen 15 Handelstagen Konflikt, da könnte der Boden drin sein. Und wir sehen auch, wenn wir hier auf diese Grafik blicken, das aktuelle Forward-KGV vom S&P 500, das liegt nur bei 20,3. Das ist gar nicht mehr so hoch. Wir befinden uns da schon ganz knapp nur noch über dem 5-Jahres-Durchschnitt, 10-Jahres-Durchschnitt bei ungefähr 18,9. Große Unterschiede sehen wir aber bei den verschiedenen Sektoren. Und was wir hier besonders spannend finden, der Tech-Sektor. Ja, der war zuletzt auch etwas gebeutelt, aber da sehen wir, aktuell haben wir im Tech-Sektor ein Forward-KGV von 22,5, was deutlich unter dem 5- und 10-Jahres-Durchschnitt liegt. Deutlich unter dem 5, etwas unter dem 10. Aber hier gerade im Tech-Sektor, da sehen wir jetzt sehr, sehr gute Chancen. Denn die Bewertung stimmt. Momentum dreht. Tech-Sektor ist weniger abhängig vom Ölpreis. Und was noch wichtiger ist, wir haben ja auch im Iran-Report vor einer Woche viele spannende High-Beta-Tech-Aktien vorgestellt, die in dieser Woche schon sehr, sehr stark angesprungen sind. Wenn du dich jetzt aber fragst, ja, was ist denn neben den Tech-Aktien, für die wir bullish sind, sonst ein gutes Einstiegsniveau an den Märkten? Schauen wir auf diese Grafik von Goldman Sachs über den S&P 500. So sehen wir, ja, die Bewertungsniveaus, die sind schon deutlich weiter runtergekommen. Beim Zollcrash im April letzten Jahres, da waren wir aber bei einem 18er Forward-KGV. Und jetzt haben wir den Wert von ungefähr 20. Da ist schon noch ein bisschen Platz. Wir waren vorher auch mal beim 17er KGV, was eine gute Einstiegsgelegenheit war. Und wenn wir das hier mal runterbrechen, was wären denn das Stand jetzt ungefähr für Kurse beim S&P 500, beim Index, so sehen wir, ja, das Zolltief, das war bei ungefähr 5.835 Punkten, 2023er Tief bei 5.500. Ja, wir wissen es natürlich nicht genau, aber 5.500 ist aktuell etwas unrealistischer. Wir sagen, es macht Sinn, hier bei dem 10-Jahres-Durchschnitt, bei diesen 6.126 ungefähr, eine erste Tranche reinzulegen und dann nochmal beim Zolltief bei rund 5.835 Punkten. Wir haben gesehen, der S&P 500 hat sich ziemlich genau auf das 1,618er Fibonacci-Level nach dem Zoll-Crash erholt. Das Ziel wurde abgearbeitet. Jetzt eine kleine Zwischenkorrektur kann drin sein. Wir glauben aber nicht, dass die besonders tief ausfallen wird. Wenn wir hier jetzt in die Tabelle schauen, ja, was bedeutet denn das für genaue Kursniveaus? So sehen wir, beim Zolltief war die Bewertung bei einem 18er KGV. Und wenn wir das jetzt umrechnen, also nicht das Zolltief nehmen, sondern einfach das Forward-KGV von 18 jetzt umrechnen, dann wären wir bei einer guten Einstiegsgelegenheit bei 5.835 Punkten ungefähr. Da würden wir aktuell mal die niedrigste Einkaufstranche legen. Wir würden noch eine darüber legen, nämlich beim 10-Jahres-Durchschnitt des Forward-KGV bei ungefähr 6.126 Punkten. Warum nicht ganz tief beim 2023er Tief, nicht im Chart, sondern von der Bewertung, kann man natürlich auch nochmal eine Sicherheitstranche hinlegen, aber diese 5.500 Punkte, die finden wir aktuell doch etwas tief und stand jetzt unrealistischer, dass die abgegriffen wird, aber die beiden anderen Tranchen und Marken da schon mal Orders platzieren, sich da auf die Lauer legen, um da auch gut in den S&P 500 und in den Aktienmarkt einzusteigen. Was spannend ist, wenn wir uns den Golfkrieg Anfang der 1990er Jahre im Chart mal von den Sektoren her anschauen, dann sehen wir damals in der Krise, da war vor allem der Krisensektor Healthcare gefragt und Consumer Staples, das ist ja oft dann eine natürliche Reaktion. Werfen wir aber einen Blick drauf, was ist denn jetzt passiert? Während die Iran-Krise läuft, so sehen wir, das sieht ganz anders aus. Hier haben wir erstmal Energieaktien, die zunächst profitiert haben und als nächstes dann direkt die Tech-Aktien. Das ist ja auch weiterhin unser Take. Tech-Aktien werden gut laufen und outperformen und wir sehen jetzt hier aktuell nicht das Szenario, dass die Anleger schon enorm in in die Sicherheit und in sichere Bereiche geströmt sind, was dafür spricht, das wird auch erstmal bei einer nicht deeskalierenden Lage nicht passieren. So Leute, und damit sind wir tatsächlich schon am Ende dieses Briefings angekommen. Ich hoffe, wir konnten euch einen sehr guten Überblick über die Situation an der Börse aktuell geben. Ab Montag ist Mario dann auch wieder zurück und wir werden die Situation für euch natürlich weiterhin beobachten. Somit bleibt mir dann am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.